Ja, guten Abend, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen und auch danken für euer Kommen. Dieser erste Abend soll eigentlich auch eine Art Vorstellung sein. Wie war es in meinem Leben? Was ist von diesem Österreicher zu halten? Und wie bin ich vom Atheisten, der ich eine Zeit lang war, eigentlich sogar ziemlich überzeugt, zum Christen geworden? Und möchte zwei Verse voranstellen, und auch das war einmal eine Phase in meinem Leben, aus Matthäus 15, die Verse 8 und 9, wo der Herr Jesus sagt: Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Ich war auf dem Taufschein, man könnte sagen zufällig evangelisch, weil mein Vater aus Deutschland stammte. Sonst ist man in Österreich mit 93%iger Wahrscheinlichkeit gut katholisch, weniger aus eigener Wahl, sondern durch so eine Art eben Taufschein-Prädestination, wenn man das so nennen darf. Und ich bin evangelisch erzogen worden, konfirmiert und, wie Wolfgang Dücker mal sagte, chloroformiert, obwohl die Chloroformwirkung war eigentlich gar nicht so schlimm. Rückblickend muss ich sagen, es war die Konfirmation ausgesprochen gottesfürchtig. Man hat uns zum Glück noch die 10 Gebote beigebracht und nicht irgendwelche neuzeitlichen Ideologien oder neuzeitliche Religionen oder gar New Age, wie es immer populärer wird. Und ich war sogar bei der Konfirmation noch mit Freude dabei, weil ich doch einigermaßen meinen Stoff auswendig gelernt hatte und deswegen nicht wie manch ein anderer während dieser offiziellen Feier so versuchte, auf Tauchstation zu gehen. Ja, und dann wurde man konfirmiert und ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Man sollte da angeblich den Heiligen Geist bekommen. Mein Vater sagte etwas ironisch, ja, das habe ich gemerkt. Aber auch das wusste ich nicht, denn man hat mich behandelt wie einen Christen und man hat mir nie die Frage gestellt, ob ich bereit wäre, mich ganz bewusst persönlich für Jesus zu entscheiden. Rückblickend muss ich sagen, leider, obwohl ich nicht weiß, wie ich geantwortet hätte. Man hat mich behandelt als Christen und ich war dann ein Getaufter und dann auch ein konfirmierter, angeblich Christ, in Wirklichkeit Heide. Und das wurde auch sehr schnell offenbar. Es begann dann die Pubertätszeit, das ist oft so eine Krisenzeit. Und ich las in dieser Zeit Bücher, die waren in dieser farbenprächtigen Gestaltung neu auf dem Büchermarkt. Heute sind solche farbenprächtige Angebote ja keine Seltenheit, sie sind die Fülle. Aber da waren diese Bücher von Knauer Verlag, Die Welt, in der wir leben, und da waren diese eindrücklichen Farbtafeln und da wurde die Entstehung des Universums, die Entstehung unseres Planeten Erde und des Lebens und des Menschen so einleuchtend erklärt aus diesen Gesetzen, die der Materie innewohnen. Man nennt das das immanente Weltbild. Und es schien so wissenschaftlich, weil hier brauchte man keinen Gott mehr. Und ich glaubte dieser Weltanschauung. Darüber morgen Abend mehr. Es ist das Thema Evolution und es ist eigentlich eine Ersatzreligion, was ich aber damals nicht wusste, und ich kam mir damals klug vor, und da ist man ja noch etwas auch aufgefallen, wenn man das damals deutlich sagte, dass man Atheist ist. Heute würde man da eben nicht sonderlich mehr auffallen. Und da dachte ich mir, also der Glaube an Gott ist etwas für Leute, die wissenschaftlich noch hinterher hinken, so etwas für alte Danten und kleine Kinder. Gott ist der Lückenbüßer für mangelnde wissenschaftliche Erkenntnis. Hier so ein scheinbar nahtloses Weltbild, wo man keine übernatürlichen Kräfte strapazieren musste. Ich glaubte dem, wurde Atheist, belächelte Leute, die noch irgendwie an einen Schöpfer glaubten. Und die Evolution war ja meine besondere Überzeugung, weil die Zoologie jahrzehntelang mein Hobby war. Naja, und da las ich jahrelang eigentlich nie ein Schöpfungsmodell, sondern es schien einfach überzeugte, bewiesene, undiskutierte Wissenschaft, die Entwicklung der Lebewesen. Und wenn jemand gar noch an Adam und Eva glaubte, der war für mich ein Anwärter fürs Museum, für ausgediente Spekulationen, lebte irgendwie hinterm Mond und man hatte vielleicht noch so ein Lächeln, ein mitleidiges für ihn. Und ich lebte soweit auch ganz gut als Atheist, es war mehr so ein intellektueller, nicht ein praktischer Atheismus. Und es war dann Jahre später, mehr so aus intellektuellen Überlegungen heraus, dass ich dann doch Gott gestattet habe, wieder zu existieren, weil ich einmal doch irgendwie über gewisse Gedankengänge länger nachdachte und drauf kam, der Grund, warum ich Gott leugne, ist, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Und dann war ich dann doch einmal ehrlich genug zuzugeben, also wenn all das, was du dir nicht vorstellen kannst, deswegen a priori, also von vornherein nicht existieren darf, was bleibt dann überhaupt übrig? Und ich kam zu der nüchternen Erkenntnis, es bleibt gar nichts übrig. Und ich wusste das damals noch nicht, ich habe das hier in diesem Buch Relativität zur Bibel erwähnt, wie die Physiker erkannt haben, wie jemand mal sagte, Arthur Koestler, die Physiker gehorchen dem zweiten Gebot, machte kein Bild von Gott und Protonen. Es ist eigentlich unvorstellbar, diese Grundbestandteile der Materie, obwohl das Wort begreifen kommt davon, ich kann es begreifen, ich kann es erfassen und dennoch ist es nicht erfassbar. Ich kann mich erinnern, wie ich sogar einmal gebetet habe. Es ging mir ja soweit gut, aber dann begann so eine blöde Zeit. Ich war unglücklich verliebt, das soll eben so mit 18 vorkommen. Ich war noch relativ spät dran, die sind ja heute schon viel früher dran. Und jetzt lächeln einige, aber es ist ein blöder Zustand. Und man könnte jetzt fast hier Shakespeare zitieren, der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlet und da kann die Sonne noch so schön scheinen, ist jeder Tag grau. Man ist irgendwie hilflos. Geht so gebeugt einher, so wie diese Frau in Lukas 13, so 18 Jahre lang gekrümmt und natürlich war ich nicht sichtbar verbogen, aber man sieht keine Hoffnung. Und da versuchte ich mich abzulenken, ich ging ins Kino, ich legte mir Schallplatten auf, die also noch ausgesprochen zahm waren im Vergleich zu dem, was heute üblich ist. Und ich habe mich sogar in dieser Zeit, obwohl ich sonst Alkohol nicht mochte, aus rein geschmacklichen Gründen, zwei, dreimal besoffen. So nach dem Motto, wie Wilhelm Busch sagt, das ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und naja, und wenn dann die Ernüchterung kam, die war auch nicht viel schöner. Und dann bin ich, als wieder dieser Zustand der Niedergeschlagenheit, der Depression begann, in mein Zimmer gegangen und habe mich niedergekniet und zu einem Gott gebetet, den ich nicht kannte. An den ich eigentlich auch gar nicht glaubte, denn immer noch war ich intellektuell atheistisch geprägt, aber wahrscheinlich trifft das zu, ich wusste doch wie jeder Mensch im tiefsten meines Herzens, dass es einen Gott gibt. Es ist sehr oft zugeschüttet, aber es gibt manchmal solche Existenzkrisen. Manch einer lernt es leider erst am Sterbelager, viele im Schützengraben, wo irgendwie das aufbricht und man beginnt, um Hilfe zu rufen. Mein Gebet war keine fromme Formel. Es war auch dieses fromme Getue mit einer der Gründe, warum ich Atheist geworden war. Es war ein Hilferuf. Und er hat nicht länger gedauert als eine halbe Minute. Und ich muss sagen, zu meiner großen Verblüffung kam die Antwort Gottes eigentlich sogleich. Es wurde diese Last, diese Niedergedrücktheit fast schlagartig weggenommen. So als würde man vorher so Zentnersäcke herumschleppen und es nimmt dir einen jemand ab. Und ich war wirklich überrascht, ich war verblüfft. Ich bin von meinen Knien aufgestanden und habe mir gedacht, Moment, da dürfte wirklich mehr dran sein, da musst du nachforschen. Und bin aus meinem Zimmer rausgegangen und habe es vergessen. Es ist eine Tragik, man hat für alles Zeit, nur nicht für die Ewigkeit, und ich galt nicht als inkonsequent. Und dennoch habe ich dann wieder zur Seite gedrückt. Wie mal Eugen Roth gedichtet hat, ist jetzt fast eine Dichterlesung, ist aber nicht der Plan hier. Und eigentlich als Weltmensch verblüffend, ein Mensch, solange es gut ihm geht, denkt selten ans Gebet, lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, das ihm gegeben, und schiebt selbst noch den Schuldgedank, wie es fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst dich zu dir kommen wollte, so kann, wie kannst du solches an mir tun, so komm herbei und hilf mir nun. Wird der Anruf nicht gehört, im Notstandsglauben aberschwört, wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen, ob der das Beten je begreift, der Gott wie einen Dienstmann pfeift. Ist ja fast eine Botschaft von Eugen Roth. Und bei mir war es ja noch viel positiver. Gott hat tatsächlich gehört. Aber solange es gut einem geht, denkt man selten ans Gebet. Gilt ja auch für manchen, der sich gläubig nennt. Und dann galt eben dann auch für mich dieser Satz aus dem Römerbrief: Sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihr Gedanken dem Nichtigen, sprich dem Vergänglichen, zugewandt, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und das ist auch zum Teil das Thema vom Morgenabend, und so ist es mir wörtlich ergangen. Man hielt sich für weise, war letztlich ein Narr. Und es war Jahre später, als ich eigentlich sehr zufrieden war mit meinem Leben. Eigentlich in der Phase der, vordergründig gesprochen, höchsten Zufriedenheit, dass ich mit dem Evangelium konfrontiert wurde. Ich hatte noch einmal, kann ich mich erinnern, so einen Tag, wo ich hinausfuhr in die Wälder und von Herzen, womöglich sogar von ganzem Herzen zu Gott schrie, oder irgendwie die Sehnsucht hatte, weil mir dämmerte, es gibt mehr als nur das Sichtbare. Diesen Schöpfer, oder wie ich es auch formuliert haben könnte, kennenzulernen. Aber es kam keine Antwort, jedenfalls damals nicht. Aber ganz offensichtlich hat es Gott nicht vergessen. Jahre später traf ich Leute von Operation Mobilisation. Das hing damit zusammen, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und das ist ja in Österreich nicht selten. Als ich 16 Jahre alt war, meine Eltern waren relativ wohlhabend, und wegen dieser ganzen Scheidungssachen hin und her war ich dann schon Hausbesitzer. Und dann haben wir das Haus vermietet, und dann war es eben nach einigen Jahren, zog da so eine fröhliche Truppe ein, und das waren junge Christen von Operation Mobilisation. Und das waren, möchte ich zur Ehre des Herrn sagen, damals jedenfalls wirklich noch, ja, fast Elite Leute, Menschen, denen man ansah, dass sie erlöst waren. Ja, und da haben die mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Ja. Ob ich der Bibel glaube. Ja. Und ich meinte das auch soweit, denn ich hatte relativ kurz vorher das Buch von Werner Keller gelesen, Die Bibel hat doch recht, und es hat mir recht gut gefallen. Aber da merkte ich, die redeten von Jesus so ganz persönlich. Man könnte fast sagen, wie der Bräutigam von seiner Braut. Und das ist für einen Österreicher doch höchst suspekt. Denn was in Österreich nicht katholisch ist, ist sowieso automatisch eine Sekte. Und da dachte ich mir, naja, die Leute sind ja ganz lieb, aber ein bisschen naiv sind die schon, und nur Jesus, und man muss doch irgendwie auf den Teppich bleiben und dergleichen. Und sie alle sagten einmütig, Jesus ist die Wahrheit. Naja, und da kam die große Frage. Nicht aus Widerspruch, sondern aus echter Anfrage. Denn sowohl mein Vater, meine Mutter und mein Bruder haben alle Philosophie studiert. Keiner kam jemals bis zum Ende. Irgendwo sind sie dann im Laufe der Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, in den Semesterhürden hängen geblieben. Und damals gab es ja noch keine Numerus Clausus, und wir hatten noch diesen Spruch, wer studiert und nicht krepiert, der promoviert. Aber es wurde doch nicht geschafft. Und da hatte ich doch so viel mitbekommen, die Wahrheitsfrage ist tabu. In diesem philosophischen, pseudoreligiösen Denken. Und ich dachte mir, es gibt doch so viele Religionen und Philosophien und Ideologien und jetzt nur Jesus. Und da las ich ein Buch, es war mal diese echte Frage, und wenn wir echte Fragen haben, gibt Gott auch echte Antworten. Das hieß, wenn ich mich richtig entsinne, warum unbedingt Christus? Und das hat mich sehr erstaunt. Weil die Religionen waren für mich vorher so eine unüberschaubare Vielfalt, obwohl damals ja also nur ein Bruchteil dessen salonfähig war, was heute läuft. Sodass die Sektenforschung ja schon bald der Insektenforschung vergleichbar ist. Und das ist ja die artenreichste Tiergruppe. Allein 300.000 Käferarten kannte man vor ungefähr 20 Jahren. Inzwischen sind sicher schon viel mehr. Und da merkte ich, es gibt nur drei Religionen mit einem Eingottglauben. Man sagt mit einem Fremdwort Monotheismus. Und die gehen alle zurück auf die Bibel. Und zwar ist das Judentum, Islam, Christentum. Hinduismus mit 330 Millionen Gottheiten war mir etwas zu reichhaltiges Angebot. Auf der Suche nach dem wahren Gott, 330 Millionen Götter, das war mir also zu viel des Guten. Und dann blieb damals jedenfalls gar nicht mehr so viel übrig. Shintoismus, Buddhismus und so weiter. Buddhismus ist eigentlich eine Philosophie. Nach den übereinstimmenden Urteilen der Historiker war Buddha Atheist. Es wurde ja erst eine Religion, als man im Gegensatz zum Willen Buddhas in Nordindien, in Gandhara, die ersten Buddha-Statuen errichtete. Ich glaube, es war 300 nach Christus. Und das Ziel ist irgendwie das Nirvana, denn alles Leben ist Leid, alles Empfinden ist negativ, ist Leid und der wahre Zustand ist der, wo alle Empfindungen aufgehört haben, jetzt so kurz skizziert, und es ist ein totaler Nihilismus. Und mir hat wahrscheinlich von der Erziehung her, wenn der Eingottglaube eingeleuchtet, zum Islam hatte ich überhaupt keine Beziehung, das war damals überhaupt nicht aktuell. Judentum mit 613 Gebote am Tag war mir auch reichhaltiges Angebot und wie ich schon sagte, gerade dieses fromme Getue hat ja mit dazu beigetragen in Österreich, dass ich Atheist wurde. Und da merkte ich, wenn eine Sache wirklich Sinn ergibt, dann ist es schon die Botschaft von Jesus Christus. Gut, diese Frage war geklärt, aber dann kam der allerschwerwiegendste Punkt, liebe Freunde, der vielleicht heute nicht mehr so aktuell ist, weil wir ja einen unwahrscheinlichen Aufbruch des Irrationalismus haben. Auch das schien vor ungefähr 20 Jahren noch völlig undenkbar. Aber ich war irgendwie gehirngewaschen, zutiefst hineingetragen in die Überzeugung, gerade weil die Naturwissenschaft so mein besonderes Interesse hatte. Mich hat eben so viel interessiert, dass ich eben zum Schluss zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen war. Der Glaube ist das Gegenteil von Denken. Der Glaube ist so irgendwie eine Art intellektueller Selbstmord. Man muss so die Augen verschließen, Augen zu, blinde Kuh und jetzt so ein unsicherer Schritt in ein irrationales Dunkel. Und ich hatte als Student sehr oft die besten Noten und mit einem Grund war, ich habe mich nicht mit dem Vordergründigen abgefunden. Ich wollte gerne wissen, warum ist das so? Warum hat Wasser bei 4 Grad die größte Dichte? Warum ist der Himmel blau? Warum zeigt der Mond der Erde immer dieselbe Seite? Und dafür gibt es Begründungen, Erklärungen. Und wenn man mir das zeigte, das hat mich fasziniert, das habe ich mir gemerkt. Das hat mich erfüllt. Und ihr versteht, wenn man diese Einstellung hatte, und ich frage jetzt, ja, warum soll ich diesem Buch glauben? Könnt ihr mir da irgendwelche intellektuellen Gründe zeigen? Warum es vertrauenswürdig sein könnte. Und man hätte mir gesagt, du musst eben jetzt blind vertrauen. Ihr versteht bei solch einer Prägung, dass das keiner Weise meiner inneren Einstellung entsprach. Und das ist auch nicht das, was die Bibel mit Glaube meint. Sie meint damit ein Vertrauen. Und Gott gibt Gründe, warum man ihm vertrauen kann. Und da hat mich Gott in dieser Sache in einem Punkt getroffen. Diese jungen Leute von Operation Mobilisation, die stellten, nachdem ich die ersten beiden Fragen, die Frage nach Gott und ob ich der Bibel glaube, mit Ja beantwortet hatte, als dritte Frage die allerunangenehmste, nämlich ob ich auch in der Bibel lese. Naja, und dann, ihr kennt ja den Ausdruck Schlawiner und dieser Bezeichnung wurde ich also wahrlich gerecht, dann habe ich also Ja, also nicht so, schon irgendwie, da begonnen mich zu winden. Und weil die so unangenehm wurden, habe ich eben so ab und zu die Bibel aufgeschlagen. Wie einmal Schiller sagt, der Not gehorchend nicht dem eigenen Triebe, und in der Bibel gelesen und nichts verstanden. Und dann schlug ich wieder mal die Bibel auf, man könnte sagen zufällig, und da wurde ich voll getroffen wegen einer Sache, die mir rückblickend unangenehm ist, aber leider, und es hat sich nur in Intellektuellen abgespielt, aber leider war ich doch etwas antisemitisch eingestellt. War mehr so intellektuelle Spielerei. Und wir hatten so Witze über unsere damaligen politischen Führungsgestalten, sodass sie uns regelrecht zum Sprichwort waren. Und es ist auch nicht zufällig. Österreich hatte und hat sehr viele Antisemiten und Hitler war nicht zufällig ein Österreicher. Aber zurück zu dem, was mir da geschah. Ich saß am Balkon meines Hauses, ich kann mich noch erinnern, und schlug die Bibel auf, und zwar im Propheten Jeremia, und ich denke, es ist den meisten hier bekannt. Der Prophet hat gelebt vor ungefähr 2500 Jahrtausenden, und da las ich Jeremia 24, die letzten Verse, da sagt Gottes Wort von den Juden: Ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn und zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich still. Das hat mich voll getroffen, das war wörtlich, was ich tat. Und jetzt lese ich das hier, Jahrtausende alt. Und in mir war die Frage, also stimmt doch, kann das Zufall sein? Dass die Juden zerstreut wurden unter alle Völker, das wusste ich von der Geschichte her. Und mir hat eines eingeleuchtet: Wenn es Prophetie gibt, man sagt heute vielleicht Präkognition, Vorhersage, dann war das für meine Art des Denkens der Beweis, ich formuliere das jetzt bewusst so, dass es eine höhere Intelligenz geben muss. Wenn man mir zeigen konnte, dass es Prophetie gibt, muss man mir nicht mehr beweisen, dass es einen Gott gibt. Das hat mir dann völlig eingeleuchtet. Ich zeige das ja auch auf hier in diesem Buch, Relativität zur Bibel, und Gott sagte in Jesaja, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das Zukünftige offenbart. Und dann merkte ich, die Bibel hat ja verblüffende Details, nicht nur zu dem Volk Israel, sondern auch diese messianischen Prophezeiungen über Jesus Christus, wann der Messias kommen wird, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er auf einen Eselsrücken einreiten wird, dass man ihn für 30 Silberlinge verraten wird, dass ihn sein Volk verachten wird, dass er gekreuzigt wird, dass er auferstehen wird. Ich kam aus den Staunen nicht heraus. Ich dachte, ich kenne die Bibel, ich kann das überhaupt nicht. Ich hatte nur einen Haufen Vorurteile. Und das hat mich derartig ja schon fasziniert und angesprochen, dass ich sagte, die Bibel stimmt. Die Bibel ist ein besonderes Buch. Also wenn die Bibel stimmt, was musst du dann tun? Dann stimmt es bei dir nicht ganz, obwohl nach außen hin schien alles in Ordnung. Und ich galt als Tugendbold, hatte nicht geraucht und getrunken aus sportlichen Gründen, aber weniger aus innerer Überzeugung, sondern mehr aus Mangel an Gelegenheit. Das Fleisch war willig und der Geist war schwach. Und die Österreicher, ich vergleiche sie gerne, ich darf dir das als Österreicher sagen, ich hoffe, es sitzt kein Österreicher unter uns, also Anwesende natürlich ausgenommen, ich vergleiche sie gerne mit den Frostschutzweinen. Außen ist Glanz und dahinter steckt nur zu oft etwas anderes. Also was musst du tun? Also du musst dich bemühen, das sitzt einen als Österreicher in den Knochen, denn ich war so in einem katholischen Kindergarten, meinen Eltern war die religiöse Erziehung völlig egal, Hauptsache ist, sie hatten uns aus dem Haus, und rückblickend muss ich sagen, war auch ein verständlicher Wunsch, und war auch so halb intern in so einer katholischen Internatsschule. Ich muss mich bemühen, gute Werke, musste Menschen von Jesus erzählen, ich muss die Sache eben genauer nehmen. Und das ist auch soweit ganz gut gegangen, nur bei einem hatte ich Probleme, und zwar war das das Gebet. Da redet man mit jemandem, den man nicht sieht. Ich war ja auch ein Mensch der Aktivität. Ist offensichtlich nichts geschehen. Ich kam ja durch brennende Christen zum Glauben, der manchmal eine halbe oder gar eine Stunde lang gebetet, manchmal sogar noch länger. Und wie war ich erleichtert, wenn das letzte Amen kam. Und da kann ich mich erinnern, als wir wieder mal so zusammensaßen im Haus meines Stiefvaters, da haben wir gebetet, und als diese Person betete, da jemand betete, da hatte ich den Eindruck, und das ist jetzt schwer zu beschreiben, als würde mich da so eine unsichtbare Wirklichkeit berühren oder anrühren, oder man könnte sogar sagen, erfassen, und es schien, als würde ich so innerlich wegleiten, so innerlich drehen. Und das Erlebnis war schön, und von da an machte mir das Beten Freude. Und dieses Erlebnis hatte mich positiv verändert, und da dachte ich, also jetzt hast du es. Ich hörte auch so Zeugnisse, wie Leute gerettet wurden. Das Wort gerettet schien mir zu Beginn irgendwie schwer zu interpretieren. Was heißt das? Gerettet war er am Abstürzen, war er am Untergehen, war er am Ertrinken. Aber allmählich merkte ich, was das sein könnte. Und da hörte man manchmal auch so ein Erlebnis. Und da meine ich, jetzt hast du die letzte Hürde auf diesem Pfad zur christlichen Vollkommenheit genommen. Und ich war so überzeugt, Christ zu sein, dass ich auf einer Konferenz von Operation Mobilisation, wo ich dann mitfuhr, noch kurz erzählt habe, wie ich vom Atheisten zum Christen wurde. Und liebe Freunde, ich muss das jetzt sagen, damit hier nicht ein Missverständnis auftritt. Dieses Erlebnis war nicht von Gott, nur wusste ich das damals nicht. Und ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, das jetzt vergriffen ist, wie man durch religiöse Erlebnisse verändert werden kann. Und heute in unserer evangelikalen Literatur liest man ja immer mehr solche übernatürliche Begegnungen und Konfrontationen, wie Menschen verändert werden. Und mein Herz wird schwer, denn ich weiß es am eigenen Leibe, wie raffiniert das sein kann, wie scheinbar göttlich, und ist dennoch etwas total und völlig anderes. Hätte man mich 5 Minuten vor dieser entscheidenden Botschaft gefragt, Alexander, bist du Christ? Ja. Bist du wiedergeboren? Ja. Hast du ewiges Leben? Ja, ich kannte damals auch schon diese Begriffe. Und am letzten Tag von dieser Konferenz gab der Leiter eine Botschaft, und seine Botschaft war sehr einfach. Er ist ein hingegebener Mann, möchte sagen, zur Ehre Gottes, er möchte das ausleben, was er glaubt. Und er sprach uns an als Christen, als Gläubige. Und er sagte, ihr glaubt, dass Gott für euch gestorben ist. Ihr nennt euch Christen, lebt ihr wirklich danach? Und er hat uns fast leidenschaftlich in dem Sinne diesen Appell gegeben, doch mit allen Kompromissen Schluss zu machen und konsequent zu sein. Und er erzählte noch diese eindrückliche Geschichte, oder dieses eindrückliche Ereignis aus der Geschichte, nämlich die Eroberung von Mexiko durch den spanischen Eroberer Hernando Cortés, der auszog mit einer kleinen Schar spanischer Soldaten, dieses riesige Aztekenreich zu erobern. Das war buchstäblich eine 100-fache Übermacht. Und Cortés hat, damit seine Soldaten keinen Kompromiss eingehen, die Boote verbrennen lassen. Damals gab es eben noch keine Überschallflugzeuge am Beginn des 16. Jahrhunderts, und da wussten die Soldaten, vorwärts, wir können nicht mehr zurück. Und ähnlich fragte jetzt dieser Mann, wer möchte ihm glauben, alle Brücken abbrechen, alle Boote abbrennen, mit all diesen Kompromissen und krummen Wegen Schluss machen und sich völlig auf die Seite Jesu stellen. Und liebe Freunde, die Botschaft selber hatte mich gar nicht so getroffen. Aber dann ganz zum Schluss hat er eine Aufforderung und Einladung gegeben, und dann sagte er, und wer diesen Schritt tun möchte, der soll sich jetzt von seinem Sitz erheben. Und als er diese Einladung gab, und ich saß in dieser Fabrikshalle in Belgien, ziemlich am Ende dieser Halle, da begann in mir der Kampf. Und da wusste ich so, jetzt bist du gemeint und jetzt solltest du dich von deinem Sitz erheben. Und liebe Freunde, es war, als wäre ich festgeklebt. Und im Zuge dieses inneren Kampfes, soll ich oder soll ich nicht, begann mir Gott diese fromme Maske, die ich mir so raffiniert aufgesetzt hatte, ohne dass ich es selber richtig realisiert hatte, abzunehmen. Und da kam ich etwas in die Gegenwart Gottes und da erkannte ich mich etwas, wie Gott mich sieht. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, möchte ich sagen, das war nicht schön. Man hatte von sich gewöhnlich eine sehr gute Meinung. Aber ich glaube diesen Satz, und der steht ja auch im Neuen Testament, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich glaube das aus in gewisser Hinsicht eigener Erfahrung. Wisst ihr, nach außen hin ein Tugendbold und scheinbar alles in Ordnung. Und wäre ich damals gestorben, hätte man ganz sicher eine schöne Grabrede geschwungen. Aber Gott sieht das Herz an. Und wo meine Gedanken sind, das ist ja auch mein Herz. Ich habe niemanden umgebracht. Ich war auch kein Freund der Lüge. Aber ich habe Menschen mit meinen Gedanken manchmal gehasst, manchmal schlimm. Und die Bibel sagt, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Totschläger. Und nach außen, wie ich schon sagte, der Tugendbold. Und mein Bruder, der war ein Playboy. Und er verkehrte in den reichsten Familien Wiens. Und hat er mir dann so erzählt, oft so angeberisch, was sie da getrieben haben auf ihren Partys mit Alkohol und mit Mädchen. Und da habe ich mich nach außen hin empört und mit dem Herzen sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Und wo ich mit meinen Gedanken, meiner Fantasie auf diesem Gebiet war, möchte ich hier nicht breitreden. Und mit diesem Herzen stand ich vor Gott. Und da erkannte ich, es ist aus. Ich habe mich betrogen. Ich bin Sünder, ich bin verloren, ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, weiß man das sofort. Und damals habe ich noch etwas erkannt, was ich zwar hier oben geglaubt hatte, aber mein Leben nicht wirklich verändert hatte, einfach weil ich keine Sündenerkenntnis vorher hatte, nämlich, dass Jesus für mich gestorben ist, meine Sünde hat ihn dort angenagelt, er ist für mich am Kreuz gehangen, hat er das tatsächlich für mich getan. Da war die Frage Gottes an mein Herz, und ihr versteht das nicht falsch, ich habe nichts gehört oder gesehen, aber ich sage es jetzt so, was sich im Zuge dieses inneren Kampfes abgespielt hat, da war in gewisser Hinsicht die Frage Gottes an mein Herz: Alexander, du gehörst nicht mehr. Du lebst dein eigenes Leben mit christlichem Deckmantel. Du schützt Erlebnisse vor, du bist ein Heuchler, du bist nie zum Kreuz gekommen.